Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Die Vitos-Klinik Bamberger Hof im Frankfurter Nordend nennt sich auch Klinik ohne Betten und versammelt verschiedene ambulante und tagesklinische Behandlungsangebote unter ihrem Dach. Wie genau dieses einzigartige Konzept funktioniert und ob es ein Erfolgsmodell ist, darüber sprechen wir heute mit Klinikdirektorin Sabine Kress. Herzlich willkommen, Frau Kress.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute über meine Klinik berichten darf.
Ja, und auch mit dabei in unserem Podcast sind meine Kollegin Faye Birk, Beraterin für Sozialimmobilien, und Jan Heinzen, der Leiter für Gesundheitswirtschaft. Hallo Jan und hallo Faye.
Hallo Daniela.
Frau Dr. Kress, schön, dass Sie heute bei uns dabei sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht starten wir ganz am Anfang. Bitte stellen Sie sich kurz vor und geben Sie einen Einblick in den Bamberger Hof und Ihre Rolle als Klinikdirektorin.
Ja, das mache ich gerne. Also, ich bin seit 30 Jahren in der Psychiatrie tätig. Ich habe irgendwann mal Medizin studiert, meine Facharztausbildung zur Psychiatrie und Psychotherapeutin gemacht und habe in der gesamten Zeit eigentlich immer bei Vitos gearbeitet. Vitos ist ja der Zusammenschluss der ehemaligen Landeskliniken in Hessen. Wir sind eine gemeinnützige GmbH und unsere Besitzerin oder unser Besitzer ist quasi der Landeswohlfahrtsverband. Und die Vitos Klinik Bamberger Hof gehört zu einer der Gesellschaften von der Vitos GmbH, nämlich zu Vitos Hochtaunus. Vitos Hochtaunus ist vor allen Dingen vertreten in Bad Homburg mit dort in Kliniken und war ehemals auch in Köppern. Das Waldkrankenhaus Köppern ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Diese Liegenschaft, die haben wir ja jetzt aufgegeben zugunsten dieses Standortes in Bad Homburg. Und wir sind als Teil der Vitos Hochtaunus die Vitos Klinik Bamberger Hof. Ja, wie gesagt, mein Weg 30 Jahre lang durch die Psychiatrie. Mein Schwerpunkt ist eigentlich immer gewesen die Rehabilitation für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Und seit 2024 bin ich jetzt Klinikdirektorin noch zusätzlich am Bamberger Hof. Also ich bin einerseits medizinische Geschäftsführerin der Vitos Reha mit mehreren Standorten in Hessen und eben jetzt als Klinikdirektorin am Bamberger Hof. Und das fügt sich auch ganz gut. Ich denke, das kann man so im Verlauf unseres Gespräches dann auch nochmal nachvollziehen. Was ist eigentlich der besondere Bedarf von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen? Was ist eigentlich so der Fokus, den man da im Kopf haben muss? Wie kriegt man gute Behandlungs- und Begleitungsangebote hin für Menschen, die eben diesen besonderen Bedarf haben? Was sind das eigentlich für Menschen? Was definieren wir? Was verstehen wir darunter? Und wie, glauben wir, können wir dem Bedarf dieser Menschen auch in Zukunft gut begegnen? Das kann ich jetzt vielleicht schon mal so vorwegnehmen. Die Frage des Behandlungsziels in einer Klinik für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen muss meiner Meinung nach sehr nah an dem liegen, was man normalerweise auch in der Rehabilitation als Fokus hat. Natürlich geht es einerseits immer um die Behandlung von Symptomen, aber vor allen Dingen geht es darum, Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen zu ermöglichen, ein Leben zu führen in allen Lebensbereichen, die das Leben eben so bietet. Weil alle Menschen, die irgendwann psychisch erkranken, sind vorher Menschen gewesen, die in allen Lebensbereichen, die das Leben so bietet, unterwegs gewesen sind. Und warum sollte die psychische Erkrankung als einzige Erkrankung dazu führen, dass man bestimmte Lebensbereiche auf einmal nicht mehr bespielen darf? Ja? Und meiner Meinung nach ist die große Aufgabe, gerade in der Psychiatrie, ob es jetzt Rehabilitation oder Akutbehandlung ist, diese Art von Bespielen der Lebensbereiche, also in unserem Fachjargon heißt das sozusagen die Teilhabe an den Lebensbereichen aufrechtzuerhalten oder eben auch wiederherzustellen, weil das ist das eigentlich Destruktive bei den Menschen, die eben chronisch psychisch krank sind, die schwer psychisch krank sind, dass diese Teilhabe eben immer in Gefahr ist, beziehungsweise im Laufe der Akuterkrankung häufig auch die Erkrankung dazu führt, dass man eben bestimmte Lebensbereiche auf einmal nicht mehr ausfüllen kann, bestimmte soziale Rollen auf einmal nicht mehr ausfüllt, dass man rausfliegt aus allen möglichen, sei es nun der Job oder sei es die Familie oder sei es die Wohnung oder was auch immer. Und das ist die große Herausforderung, denke ich, in der psychiatrischen Behandlung. Und Das ist etwas, wo wir sowohl in der Rehabilitation als eben auch in der Klinik Bamberger Hof sehr spezifische Antworten haben, die meiner Meinung nach ein klares Zukunftsmodell sind für das, was Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen auch in 5 und in 10 und auch in 20 Jahren brauchen werden, um nicht nur weniger Symptome zu haben, sondern um vor allen Dingen ihr Leben fortführen zu können.
Sie hatten ja bereits angesprochen, die Teilhabe zu fördern. Und da ist, glaube ich, der Bamberger Hof ja in sich eine besondere Institution im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, anderen psychiatrischen Institutsambulanzen. Können Sie vielleicht da drauf etwas näher eingehen und was, sage ich jetzt mal, für innovative Ansätze Sie anbieten, die vielleicht jetzt nicht so gang und gäbe sind bei den normalen PIAs?
Also das Besondere der Klinik Bamberger Hof. Die Klinik gibt es seit 50 Jahren und schon bei der Gründung vor 50 Jahren ist die Klinik etwas Besonderes gewesen. Damals war sie noch Teil der Landeskliniken und die Klinik Bamberger Hof ist die erste Klinik gewesen überhaupt in Hessen, die sich aus diesen großen Psychiatriekliniken herausgelöst hat und wo die Behandler gesagt haben und auch damals der Landeswohlfahrtsverband, wo sie gesagt haben, wir möchten, dass die Behandlung für Menschen mit psychischen Erkrankungen wohnortnah stattfindet. Ich will jetzt keinen ganz großen historischen Bogen machen, ne? Psychiatrie-Enquete in den 70er Jahren, die Bilanzierung dessen, was eigentlich in der Psychiatrie los ist, die Reste aus dem Nationalsozialismus, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen um? Wie realisieren wir eigentlich das, was im Grundgesetz steht, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar? Und warum machen wir sozusagen Halt bei Menschen, die psychische Erkrankungen haben und setzen diesen ersten Grundsatz unseres Grundgesetzes nicht wirklich um? Psychiatrie-Enquete fasst das zusammen und gibt Vorschläge in den 70er Jahren, was müssen wir ändern? Und ein wesentlicher Teil davon war eben zu sagen, wir können die Menschen nicht einfach rausnehmen, nur weil sie psychisch krank werden und dann über Jahre in irgendwelchen Einrichtungen versorgen, selbst wenn sie da sauber und trocken sind, sondern Menschen haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, weil das ist Teil ihrer Würde, das Leben selber bestimmen zu können. Und deswegen müssen wir uns aus dieser Vorstellung lösen, wir müssen sie versorgen, sondern wir müssen ihnen da Angebote machen zur Behandlung ihrer Erkrankung und zur Begleitung im weiteren Leben, wo sie eben leben. Und da ist die Klinik Bamberger Hof Vorreiter gewesen, damals schon. Man hat eine Klinik mitten in Frankfurt gebaut. Also nicht gebaut, sondern man hat ein altes Hotel angemietet, das hieß Hotel Bamberger Hof, daher kommt auch der Name, und hat dort die erste Außenstelle der Landeswohlfahrtsverbandskliniken gegründet. So, das heißt, damals war die Klinik schon eine Klinik, in der Zukunftsideen realisiert worden sind. Und das ist in den letzten 50 Jahren eigentlich immer so gewesen. Das heißt, das, was die Klinik damals gewesen ist, das ist sie heute lange nicht mehr. Weil wenn ich eine Zukunftsvision realisieren möchte, dann muss ich mich kontinuierlich verändern. Weil Zukunftsvisionen sich kontinuierlich verändern. Und wenn ich erstmal im Ist bin und alle anderen das auch machen, was ich mache, dann muss ich mir überlegen, was ist eigentlich die Zukunft? Damit ich nicht irgendwann die Vergangenheit bin. Wenn wir heute noch das Gleiche machen würden wie damals vor 50 Jahren am Bamberger Hof, dann wären wir eine Klinik der Vergangenheit und ein Anachronismus. Und das ist etwas, was in der Klinik Bamberger Hof eben gelungen ist, immer nach vorne zu gucken. Das hat viel mit den Leitungen zu tun, die dort gewesen sind in den letzten Jahren. Das ist einmal Arthur Diethelm. Arthur Diethelm war der erste ärztliche Leiter in der Klinik Bamberger Hof, der mit großer Vehemenz und großer Überzeugungskraft und auch in Frankfurt durchaus mit einem Namen für die Belange der psychisch kranken Menschen gekämpft hat und gesagt hat, Leute, in Frankfurt werden wir sie versorgen und das machen wir angemessen. Und die Nachfolgerin Barbara Bornheimer, die das über 20 Jahre auch gemacht hat in der Klinik, die hat diese Ideen dieser Zukunftsvision, nämlich immer weiter zu gucken, was brauchen wir in 5, 10, 15 Jahren, wo müssen wir uns hinentwickeln, das hat die halt sehr konsequent auch immer wieder umgesetzt. Und die Herausforderung ist ja in unserem Gesundheitssystem, das erlebe ich jedenfalls so, die Herausforderung ist nicht Zukunft zu denken, das können viele, sondern die Herausforderung ist ja Zukunft zu denken und dann anzufangen, das, was ich für die Zukunft denke, in meinem eigenen System zu realisieren und das häufig gegen jede Entgeltlogik und gegen grundsätzliche Überzeugungen von aktiven Akteuren, die sagen, haben wir schon immer so gemacht, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, ist noch nie was passiert. Also das sind ja die großen Denkblockaden im System. Sondern zu sagen, nein, wir wollen in 10 Jahren da und da sein und da fangen wir jetzt heute mit an. So, und dann kümmern wir uns darum, wie ist das finanziert und dann kümmern wir uns, wie qualifizieren wir die Menschen, die das umsetzen sollen. Wir fragen natürlich auch immer wieder unsere Patienten, ist das das, was ihr braucht oder nicht? Weil man kann natürlich in die Zukunft denken und kann sich völlig verdenken. Das ist ja das Risiko, was man auch dabei hat, ne? Und ich finde, die echten Innovateure und Innovateurinnen, das sind die, die eben Zukunft denken, das soweit wie es irgendwie geht realisieren und dann auf dem Weg in die erstmal gedachte Zukunft den Kurs auch noch korrigieren können. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht im Bamberger Hof in den letzten 50 Jahren tatsächlich immer wieder passiert ist. Und insofern haben wir heute eine Klinik, die sehr, sehr viele moderne Ansätze hat, die in die Zukunft weisen. Zum Beispiel ist die Klinik Bamberger Hof vor 25 Jahren die erste Klinik gewesen, die eben Betten abgeschafft hat. Weil diese Idee, Menschen dort zu behandeln, wo sie leben, und nicht aus ihrem Umfeld rauszunehmen, sondern zu sagen, wir gehen zu den Menschen, natürlich eine Fortsetzung fand. Ja, und es eben dann, man gemerkt hat, es reicht nicht, Betten irgendwo aufzustellen, wo die Menschen sind, sondern eigentlich langfristig braucht man gar kein Bett, weil ein Bett haben die alle zu Hause. Ja, da können die drin schlafen. Sondern was wir brauchen, ist eine Behandlung, die dafür sorgt, dass so viel wie möglich des eigenen Lebens erhalten bleibt und ich so viel wie möglich mein eigenes Leben fortsetzen kann. Und gleichzeitig an den Punkten, wo ich die Schwierigkeiten habe oder wo es eben nicht geht, da bekomme ich die Unterstützung bis dahin, dass man eben zu den Patienten nach Hause geht. Und das ist etwas, was vor 25 Jahren dann am Bamberger Hof passiert ist, dass nämlich da eine Innovation wiederum umgesetzt worden ist, die heißt, und jetzt schaffen wir die Betten ab mitten aus der Stadt und wir gehen zu den Patienten hin. Das haben wir damals die ambulante psychiatrische Akutbehandlung zu Hause genannt, die sogenannte APAH, die es bis heute gibt und die sich auch konzeptionell weiterentwickelt hat. Und das ist etwas, was wir jetzt in den letzten Jahren in den Akutkliniken unter dem Namen der stationsäquivalenten Behandlung kennenlernen. Jetzt bauen andere Kliniken auch die Betten ab. Jetzt gibt es eine Politik, die fordert, baut die Betten ab. Wir haben in Deutschland so viele Psychiatriebetten wie kein anderes europäisches Land, gemessen an der Anzahl an Menschen, die in unserem Land leben. Und wir haben es im Bamberger Hof eben vor 25 Jahren schon begonnen und haben darüber natürlich eine fachliche Expertise entwickelt. Wir haben Erfahrungen gesammelt, wir haben Mitarbeiter qualifiziert. Und das ist etwas, was bis heute am Bamberger Hof umgesetzt wird und was natürlich auch auf die anderen Bereiche wirkt.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Gleichzeitig haben wir in der Klinik eine Tagesklinik. Das ist ja jetzt etwas, was vor 50 Jahren gab es das nicht. Die Tagesklinik am Bamberger Hof ist auch eine der ersten Tageskliniken gewesen. Also das heißt, die Menschen gehen morgens in die Klinik und gehen nachmittags wieder nach Hause. Also auch da hatten wir eine der ersten Tageskliniken. Die Tagesklinik an sich ist aber ein inzwischen ganz etabliertes Versorgungssystem. Das wissen inzwischen alle, dass das gut ist und dass das auch gut funktioniert. Wir haben in dieser Tagesklinik dann geguckt, welche Menschen brauchen denn diese Behandlung und haben dort ein aus meiner Sicht ganz zukunftsweisendes Modell. Wir haben nämlich nicht nur Menschen, die 18 Jahre und älter sind, also nicht nur die Erwachsenen, sondern wir haben auch eine kleine Untergruppe in unserer Tagesklinik für Menschen ab 16. In der Psychiatrie nennen wir das die sogenannte Transitionszeit, das heißt die Zeit vom Jugendlichen zum Erwachsenenwerden. Das ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen eine ganz heikle Zeit, weil man wechselt nämlich das Versorgungssystem zwangsläufig. Wenn man nämlich 18 wird, ist man auf einmal nicht mehr in der Kinder-Jugendpsychiatrie, sondern ab 18 ist auf einmal die Erwachsenenpsychiatrie zuständig. Also das heißt, für den Menschen ändert sich nichts. Der hat Behandler, der hat Behandlungen, der hat Unterstützung und dann wird er 18. Und muss auf einmal seine Behandler wechseln, weil er jetzt 18 Jahre und einen Tag alt ist. Das führt zu ganz vielen Behandlungsabbrüchen. Das führt dazu, dass Menschen verloren gehen, die eigentlich gut eingebunden waren. Das ist eine ganz große Schwierigkeit im Versorgungssystem, wo das System Menschen etwas abverlangt, was vollständig ihrem Bedarf entgegenläuft und wo wir gesagt haben, wir gucken mal, ob wir das nicht innerhalb unserer Tagesklinik realisiert bekommen, diese Übergangszeit zu gestalten und zu begleiten und zu sagen, nein, natürlich widmen wir uns auch schon den 16-Jährigen. Die müssen ja irgendwann in die Behandlung der Erwachsenenpsychiatrie wechseln und wir begleiten das auch in diesem Übergang. Das ist aus meiner Sicht etwas, was insofern auch innovativ ist, weil bisher es vor allem die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind, die diese Transitionszeit sich zum Thema machen. Aber letztlich ist es ja so, wir sind die Erwachsenenpsychiatrie, wir sind ja die, wo die eigentlich hin müssen. Das heißt, wir müssen diese Tür aufmachen und wir müssen diesen Übergang mitgestalten. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht eins der Innovationsthemen ist, mit denen wir am Bamberger Hof im Moment beschäftigt sind. Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema am Bamberger Hof, nämlich das ist die peripatale Beratung und Behandlung. Also das heißt für Menschen, also vor allen Dingen insbesondere für Frauen, die während der Peripatalzeit, also vor oder nach der Geburt eines Kindes, psychisch erkranken. Das sind manchmal Frauen, die auch vorher schon psychisch krank waren, aber sehr häufig sind das auch Frauen, die in ihrem ganzen Leben noch nicht psychisch krank waren und dann aus verschiedenen Umständen in dieser Zeit psychisch erkranken, zum Beispiel mit einer schweren Depression oder auch mit einer Psychose. Und die herkömmliche Behandlung in der Psychiatrie heißt, die Mutter wird behandelt und das Kind bleibt zu Hause. Wir wissen aber, dass eine der Folgen der psychischen Erkrankung eine schwere Beziehungsstörung zum neugeborenen Kind ist, von der Mutter aus, weil die Mutter eben nicht angemessen in den Kontakt gehen kann mit dem Kind aufgrund ihrer psychischen Erkrankung. Wenn man depressiv ist, kann man sich nicht mit seinem Kind freuen. Das Kind erlebt eine Mutter, die nicht mit ihm in den Kontakt gehen kann. Eigentlich müsste es selbstverständlich sein, dass Kinder in so eine Behandlung, also gerade Kinder bis zu einem Jahr, in die Behandlung mit einbezogen sind und die Mütter und Kinder dabei begleitet werden, diese Beziehung kindadäquater oder elternadäquater zu gestalten. Und wir wissen auch, dass das eine ganz große prophylaktische Wirkung hat auf die Frage, was passiert eigentlich mit den Kindern, wenn die groß werden und werden die irgendwann psychisch krank, wenn man die Mütter angemessen begleitet und ihnen in der Therapie wieder beibringt, sie unterstützt dabei, einen angemessenen Kontakt zu ihren Kindern wieder aufzunehmen und auch dann beizubehalten, dann hat das einen ganz, ganz prophylaktischen Effekt auf die Frage, was passiert mit den Kindern.
Das heißt, zusammenfassend so ein bisschen, nochmal den Schwenk, welche Angebote werden vorgehalten. Das ist zum einen die ambulante psychiatrische Akutbehandlung zu Hause, die, Sie haben es eben abgekürzt, APAH. Das andere ist die Tagesklinik, in der eine tagesklinische Behandlung erfolgt und dort unter anderem auch als Schwerpunkte der Betreuung oder Versorgung Mütter, Väter und Kinder. Und die psychiatrische Institutsambulanz, so als diese drei, würde ich mal behaupten, Säulen, die Sie so in Ihrem Angebot vorhalten. Vielleicht so ein bisschen so zu den Eckdaten. Wie viele tagesklinische Plätze haben Sie? Wie viele Patientinnen und Patienten werden über Ihre APAH betreut? Und wie groß ist die psychiatrische Institutsambulanz? Also wie viele Patientinnen und Patienten behandeln Sie dort so pro Jahr?
Also die psychiatrische Institutsambulanz ist die größte Ambulanz in Frankfurt. Wir haben im Schnitt 3000 Patienten im Quartal. Und auch hier haben wir den Fokus auf die Behandlung der schwerer psychisch erkrankten Menschen. Wir haben ein bestimmtes Finanzierungsmodell. Die meisten psychiatrischen Institutsambulanzen in Hessen sind finanziert über eine sogenannte Quartalspauschale. Wir rechnen anders ab mit den Kassen. Wir rechnen Einzelleistungen ab. Das heißt, wir können pro Patient so viel Leistung erbringen, wie wir glauben, wie notwendig ist und rechnen die mit den Leistungsträgern ab. Das ist natürlich gut für Menschen, die mehr als 2 Kontakte im Quartal brauchen, die vielleicht auch eine multiprofessionelle Behandlung brauchen, nämlich eben nicht nur einen Arzt, der ihnen die Medikamente verschreibt und ab und zu mal ein Gespräch führt, sondern die entweder eine psychotherapeutische Begleitung brauchen oder eine ergotherapeutische und die sozialarbeiterische Beratung und Begleitung benötigen und so weiter und so weiter. Also das heißt, auch da ist unsere psychiatrische Institutsambulanz eine zukunftsweisende Institution, weil auch das ist etwas, wo ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Wie stelle ich sicher, dass Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen bedarfsangemessen begleitet und behandelt werden? Das sind 3000 Patienten in der APAH, haben wir ungefähr 250 Patienten im Jahr und in der Tagesklinik haben wir insgesamt alle Tageskliniken zusammen 40 Plätze. Das sind ungefähr 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Klinik arbeiten. Und es gibt noch so einen kleinen Anhang an der Klinik Bamberger Hof, die nicht Klinik ist. Wir haben in dem Gebäude selber eben auch noch eine psychiatrische Rehabilitation, eine ambulante. Die Vitus Reha Frankfurt, psychiatrische ambulante Rehabilitation, die auch noch unter einem Dach mit uns ist. Nicht Teil der Klinik, aber natürlich Teil dieser Versorgungsidee.
Also Sie haben ja auch schon darauf gewiesen, dass Sie ja die größte in Frankfurt sind. Meine Frage geht darauf hin, welche Rolle spielen Sie, sage ich jetzt mal, in diesem Gesamtkontext? Ich glaube, Sie haben ja keine sektorale Bindung. Sind Sie, sage ich jetzt mal, der Auffang für alles, was von den anderen, sage ich jetzt mal, sektoralen Zuständigen auffängt? Oder haben Sie da noch eine Sonderstellung? Also wie passen Sie in diesem ganzen Ökosystem herein?
Wir haben, das ist genau wie Sie sagen, wir sind keine Klinik mit Versorgungsauftrag. Das ist ja das Spezifische in der psychiatrischen Versorgung. Es gibt ja den sogenannten Versorgungsauftrag, dass man als Klinik eine bestimmte Region zugeteilt bekommt, wo man die Menschen, die akut psychisch erkranken, behandeln muss. Man ist für die zuständig. Und wir sind nicht Teil dieses Versorgungsauftrags. Das heißt, wir sind für die Stadt Frankfurt zuständig, aber da wir keine Betten haben, können wir ja auch zum Beispiel nicht Menschen gegen ihren Willen in der Klinik behalten. Die Psychiatrie ist ja ein ganz besonderer Ort, auch was die Frage der Selbstbestimmung angeht. Also selbst wenn wir uns an dieser Leitvorstellung selbstbestimmt sein und selbstbestimmt leben orientieren, dann ist es ja schon so, dass Menschen, die schwer psychisch krank sind, in die Situation kommen können, dass man von außen sagt, so, hier müssen wir jetzt in diese Selbstbestimmung tatsächlich eingreifen, weil sich dieser Mensch so sehr selbst schadet, dass er das nicht überleben wird. Beispielsweise, wenn ich Suizidgedanken habe, wenn ich mir selber schaden will. Oder auch, dass man sagt, okay, dieser Mensch ist so in seinen Vorstellungen gefangen, dass er vielleicht auch eine Gefahr für andere ist. Dann gibt es ja die Option, Menschen gegen ihren Willen in der Psychiatrie zumindest erstmal unterzubringen. Und in einem zweiten Schritt manchmal dann auch sogar gegen ihren Willen zu behandeln. Das passiert aber bei uns in der Klinik am Bamberger Hof nicht. Damit haben wir da natürlich auch eine Sonderstellung. Das ist eher ein Privileg, dass wir uns an diesem Punkt nicht mit dieser Art der Konflikte ganz konkret auseinandersetzen müssen, weil das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema in der Psychiatrie. Und das ist ein ganz schwieriges Thema für die Psychiatrie in der Auseinandersetzung mit dem, was ich jetzt mal die Gesellschaft nennen möchte. An dem Punkt sind wir nicht. Und gleichzeitig sind wir aber schon bekannt dafür, dass wir die Menschen, die besonders schwer psychisch erkrankt sind, dass wir uns auch derer sehr annehmen. Also das heißt, wenn es jemanden gibt, der wirklich intensiven, ambulanten Behandlungsbedarf hat, dann ist es schon klar, da ist der Bamberger Hof dann der Ort der Wahl.
Zukunft gestalten im betreuten Wohnen.
Beim Kongress Betreutes Wohnen 2026 bringt die Sozialgestaltung führende Branchenköpfe zusammen. Im Fokus stehen innovative Wohn- und Betreuungskonzepte, Digitalisierung, Finanzierung und tragfähige Strategien für morgen.
Ein besonderes Highlight: die exklusive Vorstellung der aktuellen Studie zum betreuten Wohnen.
Freuen Sie sich auf hochkarätige Vorträge, praxisnahe Einblicke und intensiven Austausch. Am 26. November 2026, mitten im Herzen von Frankfurt am Main.
Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, wie soziales Wohnen wirtschaftlich, wirksam und wohnortnah gestaltet werden kann.
Den Link zur Anmeldung finden Sie direkt auf unserer Startseite unter www.sozialgestaltung.de.
Wenn wir, sage ich jetzt mal, auf die aktuelle Situation schauen, die sich über den letzten Jahren entwickelt hat, haben Sie gemerkt, dass es in einem gewissen Bereich eine wachsende Nachfrage gibt? Also wo Sie sagen, die aufsuchenden Behandlungen, die ist jetzt über die letzten Jahre explodiert, einfach vielleicht auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie oder dass bestimmte, sage ich jetzt mal, Krankheitsbilder sich irgendwie einfach mehr präsent zeigen?
Also was wir merken ist, dass der Strom der Patienten unablässig fließt. Wir sind eine Klinik ohne Betten. Wir würden eigentlich gerne die Tür aufmachen und würden sagen, wer Hilfe braucht, kann zu uns kommen. Das können wir aber nicht tun, weil es viel, viel, viel zu viele Menschen gibt, die aufgrund einer psychischen Irritation, ich will das jetzt mal gar nicht Krankheit nennen, Hilfe benötigen. Wirklich auch Hilfe benötigen. Also ich rede jetzt nicht davon, die haben ja nichts. Sondern nein, die haben Not. Die haben subjektiv große Not, höchste Not. Und die brauchen Unterstützung und Behandlung. Wir können aber die Tür nicht einfach aufmachen, weil das viel, viel, viel zu viele Menschen in Frankfurt sind. Und nicht nur in Frankfurt. Das heißt, ja, es gibt unheimlich viele Menschen, die Hilfe und Unterstützung aufgrund einer psychischen Erkrankung brauchen. Wir steuern das über die Frage, für wen sind wir per Gesetzesauftrag zuständig, nämlich für die mit den schweren psychischen Erkrankungen. Wer ist das? Wie definieren wir das? Das heißt aber auch, wir nehmen nicht jeden und jede, was schlimm ist, weil das Versorgungssystem drumherum nicht jeden und jede auffängt. Also das heißt, im psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgungssystem, da gibt es viel zu tun und da brennt zum Teil auch die Luft. In der Erwachsenenpsychiatrie sowieso, in der Kinder-Jugendpsychiatrie noch viel mehr. Ja, woran liegt das? Dazu gibt es ganz viele Untersuchungen, dafür gibt es ganz viele epidemiologische Untersuchungen. Unterm Strich, glaube ich, ist klar, die Menschen sind nicht kränker, als sie das früher sind. Und gerade in Bezug auf die schweren psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Psychosen, da gibt es keine Zunahme. Es gibt nicht mehr Menschen mit Psychosen als vor 100 Jahren. Das scheint ein ganz stabiler Erkrankungswert zu sein, der relativ unabhängig ist von äußeren Einfluss. Nicht ganz, aber der relativ unabhängig ist von äußeren Einflussfaktoren, sondern eher so genetische Ursachen hat oder wie auch immer man es nennen will. Bei den Erkrankungen, die man jetzt nicht prinzipiell unter die ganz schweren psychischen Erkrankungen setzen würde, wie zum Beispiel Angsterkrankungen, Depressionen, auch in der leichteren Form. Wir alle kennen die Diskussionen um das ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, um die Frage des Autismus. Ja, da gibt es eine erhöhte Aufmerksamkeit. Da gab es in den letzten 20 Jahren sehr viel Aufklärungsarbeit. Da gibt es mehr Identifikation von Menschen, die früher vielleicht gar nicht identifiziert waren. Und darüber gibt es eine wachsende Akzeptanz auch dieser Erkrankung und darüber gibt es eine höhere Inanspruchnahme. Und die Herausforderung ist natürlich zu gucken, wer braucht denn jetzt eigentlich was? Der Effekt im Moment ist nämlich, dass die Menschen, die eher leichter psychisch erkrankt sind, zum Beispiel sehr viel schneller psychotherapeutische Unterstützung bekommen. Und je schwerer krank ich bin, desto schwieriger wird es, zum Beispiel psychotherapeutische Unterstützung zu bekommen. Das ist ein Paradox in unserem System, mit dem wir ringen. Und wo wir uns Lösungen überlegen müssen, weil so kann es natürlich nicht sein. Wir stellen uns das mal für die Somatik vor, ja? Also wer irgendwie ein Pflaster auf dem Knie braucht, der kommt sofort in der Notaufnahme dran. Und wer sich das Bein bricht, der muss 10, 20 Telefonate führen, bis er irgendwo hin darf. Also das kann nicht sein.
Vielleicht ganz kurz nochmal die Frage, gerade bei dem APAH, dass Sie dort wohnortnah in den häuslichen Strukturen der Patientin, des Patienten entsprechend behandeln, Unterstützungsangebote schaffen und damit auch entsprechend Strukturen entlasten. Weil so wie ich es richtig verstanden habe, werden die Patientinnen und Patienten in anderen Regionen, die solche Angebote, die Sie anbieten, nicht haben, in stationären Strukturen behandelt. Das heißt also von morgens bis abends, über Nacht auch entsprechend. Das heißt, mit Ihrem Angebot entlasten Sie auch in gewisser Form die stationären Strukturen und schaffen es gleichzeitig aber mindestens die gleiche Behandlungsqualität anzubieten. Damit gehen Sie ja auch so ein bisschen in die Richtung der Krankenhausreform im akutstationären somatischen Bereich, die darauf abzielt, entsprechend stationäre Strukturen zu entlasten. Glauben Sie, dass dieses Angebot, was Sie vorhalten, jetzt nur zugeschnitten für die Frankfurter Region ist, weil entsprechende Angebote, ergänzende Angebote auch vorgehalten werden? Oder sind Sie der Auffassung, dass genau Ihr Modell auch für andere Regionen passen könnte?
Also, ich glaube oder ich bin davon überzeugt, das ist keine Frage des Glaubens, sondern es ist so. Eine Krankenhausreform, die dazu führen soll, dass Betten abgebaut werden und die nicht dazu führen soll, dass die Versorgung schlechter wird, die kann es geben, gerade in der Psychiatrie oder die muss es geben in der Psychiatrie. Das, was wir im Moment tun, ist eine Ressourcenverschwendung ohne Ende. Wir verschwenden auch unsere personellen Ressourcen in Betten und in Nachtdiensten, die in dieser Form so Menschen die Betten bewachen, in denen Menschen liegen, die diese Betten nicht brauchen. Das ist jetzt mal sehr krass ausgedrückt, aber ich wage es mal. Wenn ich aber Betten abbaue, dann muss ich natürlich eine Alternative finden und dann muss ich sagen, was kommt denn stattdessen? Und was man stattdessen braucht, ist eine intensive, auch aufsuchende, ambulante Begleitung und Behandlung. 24/7, das ist das Ausschlaggebende. Wenn ich Betten abbaue, muss ich dafür sorgen, dass Menschen an 7 Tagen in der Woche über 24 Stunden Hilfe und Unterstützung bekommen können, wenn sie die brauchen. Dann kann ich auf diese Betten verzichten. Also nicht auf alle. Es gibt natürlich auch Indikationen für die stationäre Behandlung. Das ist ganz klar. Wir reden nicht über null Betten. Aber wir reden über eine deutliche Reduktion der Betten. Das ist auch Vitos Politik übrigens. Also Vitos hat diesen politischen Impulse aufgegriffen und hat gesagt, ja, wir setzen das auch in sinnvollen Konzeptionen um. Und da sind wir als Bamberger Hof ein Teil von. Da ist die Aufstellung von stationsäquivalenter Behandlung, also aufsuchender Akutbehandlung in allen Vitos-Einrichtungen ein Teil. Und Vitos hat auch schon sehr viel Betten reduziert. Das ist eine Entwicklung, die man braucht. Aber ganz entscheidend ist, wenn wir diese ambulante Behandlung nicht intensiv umsetzen, sondern wenn es nur diese Alternative gibt zwischen entweder das Bett oder zweimal im Quartal einen Psychiater sehen, dann kann ich die Betten nicht abbauen. Dann funktioniert das nicht. Dann sind die Menschen mit ihren Erkrankungen und mit ihren Einschränkungen auf sich gestellt.
Also ich glaube, ganz entscheidend ist natürlich, dass man das alles etwas übergreifender denkt. Also Sie sagen ja schon richtigerweise, nur mit den ambulanten Angeboten werden wir die Versorgung nicht sicherstellen können, sondern der Kern ist ja, eine Versorgungsstruktur insgesamt aufzubauen, in dem dann Bestandteile sein können, stationäre Angebote, tagesklinische Angebote, über die psychiatrische Institutsambulanz Angebote zu schaffen, aber dann auch APAH-Angebote zu schaffen. Also sozusagen so ein bisschen mehr Strukturen oder vielleicht auch sektorenübergreifend ambulant stationär zu denken und da entsprechend dann die Angebote zu schaffen. Wir haben gesehen, dass Ihrem Beispiel ja auch andere Vitus-Kliniken gefolgt sind und entsprechend Einrichtungen ja das gleiche Angebot auch mittlerweile vorhalten. Wenn Sie sich so die Entwicklung anschauen, die Umsetzung der Kolleginnen und Kollegen, so aus Ihrer Sicht, was war so der Erfolgsfaktor oder einer der Erfolgsfaktoren? Also was ist richtig gut gelaufen? Was würden Sie genauso wieder machen? Und was ist vielleicht auf der anderen Seite so ein Aspekt, wo Sie rückblickend sagen, das wäre vielleicht ein Aspekt, den wir heute anders machen würden?
Da ich jetzt am Bamberger Hof erst die 2 Jahre bin, kann ich jetzt nicht sagen, was würde ich jetzt im Rückblick anders machen. Was ich glaube, was gut funktioniert hat, auch in den letzten 20 Jahren, ist, Themen zu identifizieren und Konzeptionen neu zu denken und dann quasi an den Start zu gehen und Modelle zu realisieren. Das ist wie mit der APAH. Die APAH gibt es ein einziges Mal in Deutschland. Seit 25 Jahren. Also das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Seit 25 Jahren gibt es die APAH. Ein tolles Modell. Man wird gelobt, man kriegt Preise. Also wenn es jetzt Preise gäbe in der Psychiatrie. Und es ist immer ein Einzelmodell geblieben. Erst als die stationsäquivalente Behandlung gesetzlich verankert worden ist und es den echten politischen Willen gab, aufsuchende Behandlung in der Akutklinik zu realisieren, hat sich was im System getan. Weil, das ist die andere Seite der Realität, es 25 Jahre lang ein Ringen um Geld war. Weil wir immer mit den Kassen ein extra Budget für die APAH verhandeln müssen. Das ist für die Kassen total aufwendig, das ist für Vitos total aufwendig. Und das ist etwas, was keine Zukunft hat. Ich kann nicht ein exklusives Modell über 30 Jahre betreiben. Also doch, das kann ich schon. Aber ich verändere damit ja nichts. Sondern ich verändere ja nur wirklich dann was, wenn ich sage, so, jetzt machen wir mal eine Bilanz, wir ziehen mal eine Bilanz und wir stellen fest, das ist ein erfolgreiches Modell. Und wie kriegen wir das jetzt in die Regelversorgung? Und das ist eine Aufgabe, die man, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel konsequenter angehen muss. Bis dahin, dass man eben dann auch sagen muss, und was müssen wir an unserem Modell vielleicht anpassen, damit es in eine Regelversorgung passt. Ja, also zum Beispiel APAH ist nicht Stäb. Da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber Stäb ist ein eigenes Modell. Das hat dieses Aufsuchende akut. Wir werden die APAH aber weiterentwickeln im Sinne einer ambulanten Intensivbehandlung. Das heißt, Menschen, die schwer psychisch krank sind, brauchen manchmal 3 oder auch 4-mal in der Woche einen Kontakt. Die brauchen auch diesen aufsuchenden Kontakt. Das sind aber nicht die, die man wirklich jeden Tag besuchen muss. Sondern wir werden die APA quasi zur ambulanten Intensivbehandlung weiterentwickeln und darüber irgendwann vielleicht ein Regelentgelt, Einigung mit den Kostenträgern hinkriegen.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Also Sie würden sich ein bisschen mehr politische Unterstützung wünschen, diese Modelle so auch in der Menge und auch in der Breite zu platzieren und gleichzeitig aber auch eine Sicherheit bei der Finanzierung zu schaffen, sich zu überlegen, dass dieser Aufwand, jedes Mal einzeln wieder verhandeln zu müssen, was wird finanziert, wie wird es finanziert, was aufwendig ist für die Kostenträger, aber auch natürlich für die andere Seite, also für Sie, die Angebotsseite, dass man da entsprechend Strukturen schafft, um das, naja, ein bisschen zu vereinfachen. Frau Dr. Kress, haben Sie für die Zuhörenden eine Botschaft oder Empfehlungen, die Sie den Leuten oder den Anbietern gerade, die überlegen, ähnliche Modelle zu entwickeln oder vielleicht schon sich auf dem Weg befinden, die Sie gerne nochmal denen mitgeben würden?
Ich wünsche mir, dass wir als Anbieter, als Gestalter des Versorgungssystems, dass wir aus der Defensive rauskommen und wieder in die Offensive gehen. Die gesellschaftliche Entwicklung, die wir im Moment haben, die ist total gefährlich. Und die ist total gefährlich auch im Hinblick auf unser Klientel, gerade Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Diese Frage, können wir uns das überhaupt noch leisten, die möchte ich nicht mehr gestellt bekommen. Können wir uns leisten, für sozialen Frieden zu sorgen? Können wir uns leisten, unsere humanitären Grundsätze in den Wind zu schreiben und den ersten Artikel unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, können wir uns leisten, darauf zu verzichten? Schaffen wir diesen Artikel ab? Nein, das tun wir natürlich nicht. Und warum nicht? Nicht nur, weil wir gute Menschen sind, sondern weil es die Grundlage dafür ist, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten. Und wir als Menschen, die wir uns mit den Menschen mit den psychischen Erkrankungen auseinandersetzen, wir sind ein wesentlicher Teil davon, Menschen dabei zu unterstützen, trotz einer Einschränkung, die sie haben, in dieser Gesellschaft wirksam zu werden. Damit schaffen wir sozialen Frieden. Und damit schaffen wir aber auch Wert. Es gibt ja dieses Modell des Social Return of Investment. Es geht nicht darum, was etwas kostet, sondern es geht darum, welche Wirkung es hat. Wenn ich in eine Entwicklung oder in einen Prozess Ressourcen reintue, die auch Geld heißen, dann darf ich nicht fragen, bei diesen ganzen sozialen Unternehmen, die wir haben, dann darf ich nicht fragen, was kostet das, sondern ich muss fragen, was bewirkt das? Und das, was wir bewirken, ist aus meiner Sicht sowieso unbezahlbar, aber es sorgt dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, die weiterhin lebensfähig ist. Alles, was Ausgrenzung bedeutet, führt uns in den gesellschaftlichen und sozialen Abgrund. Da bin ich überzeugt von. Und nicht umsonst haben wir ein Grundgesetz, wie es ist. Und nicht umsonst haben wir Jahre und Jahrzehnte gesellschaftliche Erfahrungen gemacht, an denen wir heute noch leiden, wo wir genau das Prinzip Ausgrenzung bis zum Exzess betrieben haben. Das ist kein Zukunftsmodell. Und ich wünsche mir eigentlich, dass man mit diesem Mut offensiv auch die eigenen Angebote vertritt und sagt, Leute, ja, wir gucken, wie viel Ressource wir brauchen. Natürlich gucken wir auch, was es kostet. Wir gehen verantwortungsvoll mit Ressourcen um. Das verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen heißt aber, dass wir gucken, wo sind wir wirksam. Und da, wo wir wirksam sind, da wollen wir uns weiterentwickeln. Und wir bestehen nicht auf, haben wir schon immer so gemacht, sondern wir wollen uns entwickeln dahin, wo wir wirksam sind, weil das ist die vernünftigste und die einzige Art und Weise, wie man mit Ressourcen ordentlich umgeht.
Wirksamkeit schaffen. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Kress, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um über Ihre Angebote zu sprechen. Es war hochinteressant, sehr spannend und ich glaube auch für viele Zuhörende nochmal ein Impuls, eigene ähnliche Modelle für die Region zu schaffen. Vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank, dass ich hier mich so darstellen durfte.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Frau Kress, und noch weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Modell, das ja ein Erfolgsmodell ist. Und vielleicht hören wir uns an anderer Stelle hier nochmal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.